From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur vierten Versammlung der 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen diejenigen, die diese Versammlung in aller Welt über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Wir begrüßen an diesem Morgen auch herzlich die hier anwesenden Generalautoritäten und Präsidentschaften der Hilfsorganisationen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Richard Elliott und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »O Ringe um Wahrheit« begonnen und singt nun »Der Morgen naht«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Marlin K. Jensen, der gestern aus dem ersten Kollegium der 70er sowie als Geschichtsschreiber der Kirche entlassen wurde.
Heavenly Father,
himmlischer Vater, heute Vormittag sind wir dankbar, uns hier zur Generalkonferenz zu versammeln an diesem schönen Sabbattag. Wir danken dir, Vater, für deine Liebe und dein Interesse an jedem Einzelnen von uns. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit er den Tod überwindet und uns ermöglicht, unsere Sünden und Fehler zu überwinden. Wir sind dankbar für deinen Plan des Lebens und dafür, was wir über unsere Beziehung zu dir wissen und über unsere Beziehung zueinander. Wir sind auch dankbar für unsere Beziehungen, Ehe und Familie und die Segnungen, die damit einhergehen, dass wir in deiner Kirche und deinem Reich einbezogen sind. Wir danken dir dafür, dass früh in der Geschichte der Kirche du ein Muster eingerichtet hast, nachdem wir uns regelmäßig in Versammlungen, Konferenzen treffen. Wir schätzen die Einigkeit und die Erbauung, die wir empfinden, wenn wir uns wie heute versammeln. Wir sind dankbar für die Beiträge, die der Tabernakelchor über viele Jahre hinweg geleistet hat, und zwar zu unserer geistigen Erbauung und zu unserer Kultur als Volk. In dieser Versammlung heute Morgen beten wir darum, dass dein Geist diejenigen segne, die sprechen werden und auch singen werden, und auch uns, die wir zuhören werden, dass wir lernen, und zwar von dir und deinem Sohn. Hilf uns, einen größeren Wunsch zu entwickeln, unser Leben zu ändern, dass wir nützlicher für dich und unsere Mitmenschen sind und dir besser dienen können. Bitte hilf uns, dass wir, weil wir heute hier gewesen sind, die Bedürfnisse derer wahrnehmen können, die um uns herum sind, und Werkzeug in deiner Hand sein können, um denen geistlich dienen zu können, die einsam sind, die krank sind, die Bedürfnisse haben, die nur du kennst. Darum bitten wir dich und auch darum, dass Friede auf Erden herrschen möge, dass durch unsere Werke andere die Wahrheit des Evangeliums erkennen und dich und deinen Sohn verherrlichen. Diesen Segen erflehen wir zu Beginn dieser Konferenzversammlung. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
Wir freuen uns nun, von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Ihm folgt Boyd K. Packer, der Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel. Anschließend singt der Chor »Scheint so lang dir der Weg«. Danach spricht Schwester Linda K. Burton, Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, zu uns.
In the depths of his anguish.
Als der Prophet Joseph Smith in tiefster Qual im Gefängnis zu Liberty schmachtete, rief er aus: O Gott, wo bist du? Und wo ist das Gezelt, das dein Versteck bedeckt? Viele von uns haben in Augenblicken des Leids das Gefühl, Gott sei weit entfernt. Das Gezelt jedoch, dass die göttliche Hilfe zurückzuhalten scheint, bedeckt nicht Gott, sondern bisweilen nur uns selbst. Gott ist nie verborgen. Verborgen sind lediglich manchmal wir selbst, bedeckt von einem Gezelt, aus Beweggründen, die uns von Gott entfremden und ihn entfernt und unerreichbar erscheinen lassen. Unsere eigenen Wünsche, weniger die Einstellung, dein Wille geschehe, geben uns das Gefühl, ein Gezelt halte Gott von uns fern. Gott sieht uns sehr wohl und könnte uns auch etwas mitteilen. Doch sind es vielleicht wir, die nicht hören oder unseren Willen, seinem Willen und seinem Zeitplan nicht unterordnen wollen. Das Gefühl, von Gott getrennt zu sein, wird schwinden, wenn wir ihm vor ihm mehr so werden wie ein Kind. In einer Welt, in der die Meinung anderer Menschen einen so großen Einfluss auf unsere Beweggründe hat, ist das nicht leicht. Doch wird es uns helfen, die Wahrheit zu erkennen. nämlich, dass Gott uns nahe ist. Er achtet auf uns und er verbirgt sich niemals vor seinen gläubigen Kindern. Meine dreijährige Enkelin veranschaulichte vor kurzem die Macht der Schuldlosigkeit und Demut, die uns mit Gott verbindet. Sie besuchte mit ihrer Familie am Tag der offenen Tür den Brigham City Temple in Utah. In einem der Räume des schönen Gebäudes sah sie sich um und fragte: Mami, wo ist Jesus? Ihre Mutter erklärte ihr, sie könne Jesus im Tempel zwar nicht sehen, aber sie könne seinen Einfluss im Herzen spüren. Eliza dachte sorgfältig über die Antwort ihrer Mutter nach und schien dann zufrieden. Sie sagte, Jesus ist weg und hilft jemanden, meinte sie schließlich. Kein Gezelt trübte Elizas Verständnis oder verstellte ihre Sicht der Wirklichkeit. Gott ist ihr nah und sie fühlt sich nah bei ihm. Sie wusste, dass der Tempel das Haus des Herrn ist, verstand jedoch auch, dass der auferstandene und verherrlichte Jesus Christus einen Körper hat und immer nur an einem Ort gleichzeitig sein kann. Wenn er also nicht in seinem Haus war, so folgerte sie, musste er woanders sein. Sie hatte viel über den Heiland gelernt und wusste daher, dass er unterwegs sein musste, um den Kindern seines Vaters Gutes zu tun. Es war klar, dass sie die Begegnung mit Jesus nicht erhoffte, um eine wundersame Bestätigung zu erhalten, dass es ihn wirklich gibt, sondern einfach, weil sie ihn lieb hatte. Der Geist konnte ihrem kindlichen Herz und Verstand den Trost vermitteln, den wir alle brauchen und uns wünschen. Jesus Christus lebt, er kennt uns, wacht über uns und sorgt sich um uns. Wenn wir Schmerz, Einsamkeit oder Verwirrung erleben, müssen wir Jesus Christus nicht sehen, um zu wissen, dass er unsere Umstände kennt und seine Mission darin besteht, uns zu segnen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass wir die gleiche Erfahrung wie Eliza machen können, selbst wenn unsere Kindheit schon lange vergangen ist. Am Anfang meiner beruflichen Laufbahn arbeitete ich fleißig darauf hin, mir eine Professur auf Lebenszeit an der Universität Stanford zu sichern. Ich war der Meinung, mir selbst und meiner Familie ein gutes Leben eingerichtet zu haben. Wir wohnten in der Nähe meiner Schwiegereltern in einem sehr angenehmen Umfeld. Nach den Maßstäben der Welt war ich sehr erfolgreich. Da bekam ich von der Kirche das Angebot, Kalifornien zu verlassen und an das Ricks College in Rexburg in Idaho zu wechseln. Meine beruflichen Ziele hätten ein Gezelt sein können, das mich von meinem liebevollen Vater trennt, der besser als ich wusste, was die Zukunft für mich bereithielt. Ich wusste jedoch genau, glücklicherweise, dass jeglicher Erfolg in Beruf oder Familie bis dahin ein Geschenk Gottes gewesen war. Also kniete ich mich wie ein Kind zum Beten nieder und fragte, was ich tun solle. Ich konnte eine leise, innere Stimme vernehmen, die mir sagte, dies ist meine Schule. Da gab es kein Gezelt, das mich von Gott abschirmte. Mit Glauben und Demut unterwarf ich mich seinem Willen und spürte seine Fürsorge und Nähe. Während meiner Jahre am Ricks College war ich bestrebt, den Willen Gottes zu erfahren und danach zu handeln. So konnte das Gezelt mich nicht bedecken oder Gottes Einflussnahme auf mein Leben trüben. Während ich bemüht war, sein Werk zu tun, fühlte ich mich ihm nah und spürte seine Zusicherung, dass er wusste, was mich beschäftigte und dass ich ihm überaus wichtig war, dass er auf mein Glück aus war. Aber so wie auch bereits in Stanford traten weltliche Beweggründe in den Vordergrund. Mir wurde nämlich ein reizvolles Stellenangebot unterbreitet, als ich gerade mein 5. Jahr als Präsident des Ricks College beendet hatte. Ich dachte darüber nach, betete darüber und besprach das sogar mit der ersten Präsidentschaft. Die Brüder reagierten humorvoll und mit Wärme, drängten mich aber ganz bestimmt zu nichts. Präsident Spencer W. Kimball hörte mir zu, wie ich das Angebot einer großen Firma beschrieb und meinte dann, nun Herr, das klingt ja sehr vorteilhaft für dich. Und falls wir dich brauchen, wissen wir ja, wo wir dich finden können. Sicherlich hätten sie gewusst, wo ich zu finden war, aber mein Karrierewunsch hätte ein Gezelt über mir erschaffen können, das es mir erschwert hätte, Gott zu finden und seine Einladung zu hören und ihnen zu folgen. Meine Frau spürte das. Und sie hatte das starke Gefühl, dass wir das Ricks College nicht verlassen sollten. Sie sagte, das ist okay für mich. Doch sie bestand in ihrer Weisheit darauf, dass ich mich selbst um Offenbarung bemühte. Also betete ich erneut. Diesmal bekam ich Weisung, und zwar in Form einer inneren Stimme, die mir sagte, ich lasse dich noch etwas länger am Ricks College. Mein eigener Ehrgeiz hätte mir die Sicht auf die Wirklichkeit verdecken und es mir erschweren können, Offenbarung zu empfangen. 30 Tage, nachdem ich die inspirierte Entscheidung getroffen hatte, das Stellenangebot auszuschlagen und am Ricks College zu bleiben, brach der Teton-Staudamm ganz in der Nähe von uns. Gott wusste, dass der Staudamm brechen und hunderte Menschen Hilfe brauchen würden. Er ließ mich nach Rat suchen und seine Erlaubnis erhalten, am Ricks College zu bleiben. Denn nur er kannte sämtliche Gründe, weshalb mein Dienst am College und in Rexburg noch von Wert sein könnte. Ich blieb also dort und fragte den Vater im Himmel oft im Gebet, was ich nach seinem Willen für diejenigen tun sollte, deren Häuser und Geschäfte beschädigt oder zerstört worden war. Ich verbrachte Stunden damit, gemeinsam mit anderen, Häuser von Schlamm und Wasser zu befreien. Mein Wunsch, Gottes Willen zu erfahren und zu tun, verschaffte mir eine Gelegenheit, mich innerlich zu strecken. Dieses Beispiel zeigt noch ein weiteres Hindernis, das uns davon abhalten kann, den Willen Gottes oder seine Liebe für uns zu erfahren. Wenn wir nämlich auf unserem Zeitplan beharren, wo doch der Herr seinen eigenen hat. Ich dachte, ich hätte genug Zeit mit meinen Aufgaben in Rexburg verbracht und hatte es eilig, weiterzukommen. Manchmal kann unser Beharren darauf, nach unserem eigenen Zeitplan zu handeln, seinen Willen für uns verdunkeln. Im Gefängnis zu Liberty bat der Prophet Joseph Smith den Herrn, diejenigen zu bestrafen, die die Mitglieder der Kirche in Missouri verfolgten. In seinem Gebet ging es ihm um gewisse und rasche Vergeltung. Der Herr entgegnete jedoch, dass er mit diesen Gegnern der Kirche in nicht vielen Jahren abrechnen werde. In Vers 24 von Abschnitt 121 Buchlehre und Bündnisse spricht er, siehe, meine Augen sehen und kennen all ihre Werke, und ich habe für sie alle ein rasches Strafgericht bereitet, wenn es an der Zeit ist. Denn für einen jeden Menschen ist eine Zeit bestimmt, je nachdem, wie seine Werke sein werden. Wir beseitigen das Gezelt, wenn wir verinnerlicht haben und darum beten, dass dein Wille geschehe, und zwar zu deiner dir eigenen Zeit. Seine Zeit sollte für uns rasch genug sein, da wir ja wissen, dass der Herr nur das Beste will. Eine meiner Schwiegertöchter hatte viele Jahre lang das Gefühl, Gott hätte ein Gezelt über ihr aufgespannt. Sie war jung, hatte 3 Kinder und wollte unbedingt noch weitere haben. Nach 2 Fehlgeburten wurden ihr die Bittgebete zunehmend zur Qual. Weitere Jahre der Unfruchtbarkeit vergingen und sie spürte Zorn in sich aufsteigen. Als ihr jüngstes Kind eingeschult worden war, empfand sie die Lehre im Haus als blanken Hohn dafür, dass sie so auf ihre Rolle als Mutter fixiert war. Und das empfand sie auch bei ungeplanten oder gar ungewollten Schwangerschaften von Bekannten. Sie glaubte, ein engagiertes, gottgeweihtes Leben wie Maria zu führen, die einst festgestellt hatte, ich bin die Magd des Herrn. Doch obwohl diese Worte immer in ihrem Herzen waren, spürte sie keinerlei Reaktion. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, lud ihr Mann sie ein, ihn auf eine Geschäftsreise nach Kalifornien zu begleiten. Während er an Besprechungen teilnahm, ging sie in einem schönen leeren Strand spazieren. Als ihr Herz kurz davor war zu springen, begann sie laut zu beten. Zum ersten Mal bat sie nicht um ein weiteres Kind, sondern um einen Auftrag vom Herrn. Vater im Himmel, rief sie aus, ich werde dir all meine Zeit weihen. Bitte, zeige mir, wie ich sie ausfüllen soll. Sie brachte ihre Bereitschaft zum Ausdruck, mit ihrer Familie dorthin zu ziehen, wohin es auch immer es erforderlich sei. Dieses Gebet zog ein unerwartetes Gefühl des Friedens nach sich. Es brachte ihr zwar nicht die vom Verstand ersehnte Gewissheit, doch Ihr Herz war zum ersten Mal seit Jahren beruhigt. Ihr Gebet beseitigte das Gezelt, das sie bedeckte, und öffnete die Schleusen des Himmels. 2 Wochen später erfuhr sie, dass sie ein Kind erwartete. Als ihr jüngstes Kind gerade 1 Jahr alt war, wurden mein Sohn und sie auf Mission berufen. Da sie versprochen hatten, alles zu tun und überall hinzugehen, schob meine Schwiegertochter ihre Ängste beiseite und zog mit ihren Kindern nach Übersee. Noch auf Mission bekam sie ein weiteres Kind, und zwar an einem Tag, als die Missionare versetzt wurden. Diese junge Mutter unterwarf sich ganz dem Willen des Himmels. Nur so kann, geistig gesehen, das Gezelt beseitigt werden, das wir manchmal über unserem Haupt aufspannen. Das bedeutet jedoch nicht, dass unsere Gebete sofort erhört werden. Abraham schien im Herzen schon bereit zu sein, lange bevor Sarah Isaak empfing und bevor sie ihr verheißenes Land erreichten. Doch hatten die Mächte des Himmels zunächst anderes im Sinn. Dabei ging es darum, nicht nur Abrahams und Sarahs Glauben zu stärken, sondern ihnen ewige Wahrheiten zu vermitteln, die sie auf ihrem langen, umständlichen Weg in das für sie vorbereitete Land an andere weitergaben. Oftmals scheinen die vom Herrn geduldeten Verzögerungen lange anzuhalten, manche sogar ein Leben lang. Doch letzten Endes sind sie immer ein Segen. Niemals müssen es Zeiten von Einsamkeit oder Leid oder Ungeduld sein. Und obwohl die Zeitplanung des Herrn nicht immer der unsrigen entspricht, können wir sicher sein, dass er seine Versprechen hält. Haben Sie vielleicht derzeit das Gefühl, der Herr sei schwer erreichbar? Ich bezeuge Ihnen, dass der Tag kommt, an dem wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Nichts trübt jetzt seinen Blick auf uns. Und so wird auch dann nichts unseren Blick auf ihn trüben können. Wir alle werden vor ihm stehen, jeder Einzelne. Genau wie meine Enkelin wünschen wir uns, Jesus Christus jetzt zu sehen. Wir begegnen ihm jedoch gewiss vor dem Richterstuhl Gottes. Und das wird angenehmer sein, wenn wir zuerst das tun, womit er für uns so vertraut wird, wie wir es für ihn sind. Wenn wir ihm dienen, werden wir so werden, wie er, und uns ihm näher fühlen, wenn der Tag näher rückt, da nichts uns den Blick mehr verstellt. Diese Annäherung an Gott kann von Dauer sein. Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist, erklärt der Erlöser. Und dann sagt er uns, wie das geschieht. Er sagte, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn wir für die Kinder seines Vaters tun, was wir seinem Willen nach tun sollen, rechnet der Herr es uns so an, als sei ihm diese Güte selbst widerfahren. Und wenn wir seine Liebe und Zustimmung verspüren, fühlen wir uns ihm näher. Mit der Zeit werden wir so werden wie er und so sehen und sehen so dem Tag des Gerichts mit freudiger Erwartung entgegen. Das Gezelt, das Gott scheinbar von einem fernhält, entstammt wohl eher der Menschenfurcht, als diesem Wunsch anderen zu dienen. Der Heiland hatte keinen anderen Beweggrund, außer den Menschen zu helfen. Viele von uns, auch mir geht es so, haben Angst, auf jemanden zuzugehen, den man gekränkt hat oder der einen verletzt hat. Und doch habe ich erlebt, wie der Herr immer wieder Herzen erweicht hat, nicht zuletzt mein eigenes. Und so fordere ich Sie um des Herrn Willen auf, ungeachtet der Angst, die sie haben mögen, auf jemand zuzugehen und Liebe und Vergebungsbereitschaft zu zeigen. Wenn sie das tun, verheiße ich ihnen, dass sie die Liebe des Heilands sowohl für diesen Menschen als auch für sich selbst verspüren werden. Und es wird nicht so sein, als käme sie von weit her. Schwierigkeiten wie diese kann es für sie innerhalb der Familie, in ihrem Umfeld oder auch im ganzen Land geben. Wenn sie jedoch für den Herrn gehen, um anderen ein Segen zu sein, wird er es sehen und es ihnen vergelten. Tun sie es oft genug und lang genug, werden sie feststellen, dass sie sich durch das Sühnopfer Jesu Christi im Wesenskern ändern. Sie fühlen sich dem Herrn nicht nur näher, sondern spüren, dass sie ihm immer ähnlicher werden. Wenn sie ihm dann tatsächlich begegnen, und das werden wir alle, wird es für sie so sein wie für Moroni, der einst sagte, und nun sage ich allen Lebewohl. Ich gehe bald hin, im Paradies Gottes zu ruhen, bis sich mein Geist und Leib wieder vereinigen werden und ich im Triumph durch die Luft hingeführt werde, um euch vor dem angenehmen Gericht des großen Jehova zu treffen, des ewigen Richters der Lebenden und der Toten. Amen. Ich bezeuge, wenn wir mit Glauben, Demut und dem Wunsch dienen, Gottes Willen zu tun, wird das Gericht des großen Jehova angenehm sein. Wir werden unseren liebevollen Vater und seinen Sohn so sehen, wie sie uns jetzt sehen, mit vollkommener Klarheit und vollkommener Liebe. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
My message is directed to those among us who are suffering, burdened down with guilt and weakness and failure.
Meine Botschaft ist an diejenigen gerichtet, die leiden und unter Sorgen zu leiden haben und verzweifelt sind. 1971 hatte ich den Auftrag, an Pfarrkonferenzen in West Samoa teilzunehmen und einen neuen Pfarr auf der Insel Upolu zu gründen. Nach den Interviews charterten wir ein kleines Flugzeug und flogen zur Insel Savai, um auch dort eine Pfarrkonferenz abzuhalten. Die Maschine landete auf einem grasbewachsenen Feld bei Faala. Am nächsten Tag, am Nachmittag, sollte sie zurückkommen und uns wieder nach Upolu bringen. An dem Tag, an dem wir nach Savai zurückfliegen sollten, regnete es. Da wir wussten, dass das Flugzeug nicht auf einem nassen Feld landen konnte, fuhren wir zum westlichen Ende der Insel, wo es auf einem Korallenriff so etwas wie eine Rollbahn gab. Wir warteten bis zum Einbruch der Dunkelheit, aber es kam kein Flugzeug. Schließlich erfuhren wir über Radio, dass die Maschine aufgrund eines Unwetters nicht hatte abfliegen können. Wir funkten zurück, dass wir mit dem Schiff kommen würden. Jemand sollte uns in Mulifanua abholen. Als wir aus dem Hafen von Savai ausliefen, fragte der Kapitän des 12 Meter langen Schiffes den Missionspräsidenten, ob er eine Taschenlampe habe. Glücklicherweise hatte er eine. Er schenkte sie dem Kapitän. Wir legten die 24 Kilometer nach Upolu auf sehr rauer See zurück. Keiner von uns merkte, dass ein heftiger Tropensturm über der Insel tobte und wir hielten direkt darauf zu. Um in den Hafen von Mulifanua zu gelangen, musste man am Riff entlang durch eine enge Passage fahren. Ein Licht auf dem Hügel über dem Strand und ein zweites Licht weiter unten kennzeichneten den schmalen Durchlass. Wenn man das Schiff so manövrierte, dass die beiden Lichter übereinander waren, war es richtig ausgerichtet, um zwischen den gefährlichen Felsen links und rechts der Durchfahrt hindurchzukommen. Aber in dieser Nacht gab es nur ein Licht. Zwei Missionare waren an der Anlegestelle und warteten auf uns, aber die Überfahrt dauerte sehr viel länger als gewöhnlich. Nachdem sie stundenlang nach unserem Schiff Ausschau gehalten hatten, wurden sie müde und schliefen ein und versäumten es, das zweite Licht weiter unten anzumachen. Infolgedessen war die Passage durchs Riff nicht klar zu erkennen. Der Kapitän steuerte das Schiff so gut er konnte auf das eine obere Licht an der Küste zu, während ein Besatzungsmitglied die geliehene Taschenlampe über den Bug hielt und vor uns nach Felsen Ausschau hielt. Wir konnten hören, wie die Wellen über das Riff schlugen. Als wir dicht genug herangekommen waren, um sie mit der Taschenlampe sehen zu können, gab der Kapitän hektisch den Befehl, zurückzusetzen, um noch einmal zu versuchen, die Hafeneinfahrt zu finden. Nach etlichen Versuchen war ihm klar, dass es unmöglich war. Wir konnten nur versuchen, den 74 Kilometer entfernten Hafen in Apia zu erreichen. Angesichts der extremen Gewalt der Elemente waren wir hilflos. Ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendwo gewesen zu sein, wo es so dunkel war. In der ersten Stunde kamen wir gar nicht vorwärts, obwohl die Maschine mit voller Kraft lief. Das Schiff kämpfte sich eine haushohe Welle nach oben und hielt oben am Wellenkamm mit aus dem Wasser ragender Schraube erschöpft inne. Die Vibration der Schiffsschraube schien das Schiff nahezu in Stücke zu reißen, bevor es auf der anderen Seite wieder hinunterglitt. Wir lagen mit ausgestreckten Armen und Beinen auf dem Deckel des Frachtraums. An der einen Seite hielten wir uns mit den Händen fest, an der anderen hatten wir uns mit den Zehen festgeklammert, damit wir nicht von Deck gespült wurden. Bruder Mark Littleford verlor den Halt und wurde gegen die niedrige Schiffsreling geschleudert. Er erlitt eine Schnittverletzung am Kopf, doch die Reling verhinderte, dass er weggespült wurde. Schließlich kamen wir voran. Und gegen Morgengrauen liefen wir schließlich im Hafen von Apia ein. Die Schiffe waren aus Sicherheitsgründen aneinander gebunden und lagen am Kai dicht an dicht im Wasser. Wir krochen über sie hinweg, bemüht, die an Deck Schlafenden nicht zu wecken. Wir schafften es nach Pessega, trockneten unsere Kleidung und machten uns auf den Weg nach Vailutai, um den neuen Pfahl zu gründen. Ich weiß nicht, wer in Mulisanua auf uns gewartet hat. Ich lehnte es ab, mir die Namen sagen zu lassen. Aber es stimmt, dass wir ohne dieses untere Licht alle hätten sterben können. In unserem Gesangbuch gibt es ein sehr altes und selten gesungenes Lied, das für mich von ganz besonderer Bedeutung ist. Hell strahlt unseres Vaters Gnade von dem Leuchtturm immerfort, doch die Lichter am Gestade unserer Hut er anvertraut. Lass das untere Licht stets brennen, sende einen Strahl aufs Meer. Sieh den armen, müden Seemann, rettest du, bist du zur Stell. Dunkel ist die Nacht der Sünde. Sieh, die Wellen schlagen hoch, Blicke bangend, sehnend suchen nach den Lichtern dort am Strand. Putz die rußige Lampe, Bruder, sieh den Seemann, der in Not will den sicheren Hafen finden, in der Flut ihm droht der Tod. Ich spreche heute zu denjenigen, die vielleicht nicht mehr weiter wissen und nach diesem unteren Licht suchen, damit es sie zurückführt. Es war von Anfang an klar, dass wir im Erdenleben nicht vollkommen sein würden. Man ging davon aus, dass wir das ein oder andere Gesetz übertreten würden. Denn der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes. Und ist es seit dem Fall Adams gewesen und wird es für immer und immer sein, wenn er nicht den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgibt und den natürlichen Menschen ablegt und durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger wird. Aus der köstlichen Perle wissen wir, dass nichts Unreines im Reich Gottes wohnen kann. Und so wurde für alle, die Sündigen, ein Weg bereitet, damit sie umkehren und wieder würdig werden können, in der Gegenwart des himmlischen Vaters zu sein. Ein Mittler, ein Erlöser wurde erwählt. Jemand, der ein vollkommenes Leben führen, keine Sünde begehen und sich selbst als Opfer für Sünde darbringen würde, um den Zwecken des Gesetzes Genüge zu leisten für alle, die ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist haben. Und für niemanden sonst kann den Zwecken des Gesetzes Genüge geleistet werden. Über die Bedeutung des Sühnopfers hat Alma gesagt, denn es ist ratsam, dass ein Sühnopfer vollbracht werde, denn sonst müsste die ganze Menschheit unvermeidlich zugrunde gehen. Wenn man keine Fehler begangen hat, braucht man auch kein Sühnopfer. Wenn man aber Fehler begangen hat, und das ist bei jedem der Fall, seien es nun kleinere oder größere, ist es ausgesprochen notwendig, herauszufinden, wie man sie ausradieren kann, damit man sich nicht länger in Finsternis befindet. Jesus Christus ist das Licht und das Leben der Welt. Wenn wir unseren Blick fest auf ihn und seine Lehren richten, werden wir geistig gesehen in den sicheren Hafen geführt werden. Der dritte Glaubensartikel lautet: Wir glauben, dass durch das Sühnopfer Christi alle Menschen errettet werden können, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Präsident Joseph F. Smith hat gesagt: Die Menschen können sich ihre Sünden nicht selbst vergeben. Sie können sich nicht selbst von den Folgen ihrer Sünden reinigen. Die Menschen können aufhören zu sündigen und in Zukunft das Rechte tun, und insofern ist ihr Tun vor dem Herrn noch annehmbar und der Betrachtung wert. Aber wer macht das Unrecht, das sie sich selbst und anderen angetan haben, wieder gut, wenn sie es nicht selbst in Ordnung bringen können? Durch das Sühnopfer Jesu Christi werden die Sünden des Umkehrwilligen weggewaschen. Wären sie auch rot wie Purpur, so sollen sie doch weiß werden wie Wolle. Das ist die Verheißung, die euch gilt. Wir wissen nicht genau, wie der Herr das Sühnopfer zu Wege gebracht hat. Aber wir wissen, dass die grausame Folter der Kreuzigung nur ein Teil des entsetzlichen Schmerzes war, der in Gethsemane, dem heiligen Ort des Leidens, begann und auf Golgotha vollendet wurde. Lukas schreibt: Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. So viel ich weiß, gibt es nur einen Bericht, in dem der Heiland mit eigenen Worten beschreibt, was er im Garten Gethsemane ertragen hat. In jener Offenbarung heißt es: Denn siehe, ich, Gott, habe das für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren. Aber sofern sie nicht umkehren, müssen sie leiden, so wie ich. Und dieses Leiden ließ mich, selbst Gott, den Größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten. Im Laufe ihres Lebens mag es Zeiten gegeben haben, da sie an Orte gegangen sind, wo sie nie hätten hingehen sollen, oder da sie etwas getan haben, was sie nie hätten tun sollen. Wenn sie sich von der Sünde abwenden, können sie eines Tages den Frieden erfahren, der daher rührt, dass man gänzlich umkehrt. Wie unsere Übertretungen auch ausgesehen haben mögen, wie sehr unser Handeln andere auch verletzt haben mag, diese Schuld kann völlig ausgelöscht werden. Für mich ist der vielleicht schönste Satz in den Heiligen Schriften der, wo der Herr sagt: Siehe, wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben. Und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Das ist der Zweck und die Verheißung des Evangeliums Jesu Christi und des Sühnopfers. Jeden, der kommt, jeden, der sich der Kirche anschließen möchte, aufzunehmen und ihn eine Erfahrung durchmachen zu lassen, die bewirkt, dass er am Ende seines Lebens von seinen Sünden umgekehrt ist und durch das Blut Christi reingewaschen wurde, sodass er durch den Schleier gehen kann. Das ist es, was die Heiligen der letzten Tage überall auf der Welt tun. Das ist das Licht, das wir denjenigen anbieten, die sich in der Finsternis verirrt haben. Wohin unsere Mitglieder und Missionare auch gehen, unsere Botschaft ist eine Botschaft des Glaubens und der Hoffnung auf den Erlöser Jesus Christus. Präsident Joseph Fielding Smith schrieb den Text des Liedes: Scheint so lang dir der Weg, das uns ermutigt, und eine Verheißung für diejenigen enthält, die sich bemühen, den Lehren des Erlösers zu folgen. Scheint so lang dir der Weg und so steil dir der Steg, sind der Dornen und Disteln gar viel, tut so manches dir weh auf dem Wege zur Höhe, scheint so fern dir das lockende Ziel, wird's ums Herz dir so bang, wird so müde dein Gang, drücken Kummer und Sorgen dich schwer, scheint zu hart dir dein Los, jedes Opfer zu groß und das Leben so freudlos und leer. Gib die Hoffnung nicht auf, nun begonnen dein Lauf, denn vom Herrn kommt wohl Hilfe dir gleich. Blick auf ihn unverwandt, halt nur fest seine Hand, er führt dich in sein himmlisches Reich. In dem Lande so rein, wo kein Kummer wird sein, wo dein Leben vom Bösen befreit, keine Träne mehr fließt, jede Wunde sich schließt, hält dir Gott eine Krone bereit.
Enter in the name of Jesus Christ. Amen.
Im Namen Jesu Christi. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no be shed for for no sorrows remain. Take his hand and with him enter
One of the greatest evidences we have.
Einer der besten Beweise dafür, dass unser lieber Prophet President Thomas S. Monson der erwählte Diener des Herrn ist, besteht darin, dass er gelernt hat, dem Beispiel des Heilands zu folgen und sich des Einzelnen anzunehmen, einen nach dem anderen. Diejenigen von uns, die sich haben taufen lassen, haben gelobt, dies ebenfalls zu tun. Wir haben gelobt, immer an Jesus Christus zu denken und seine Gebote zu halten. Und er hat gesagt, das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Beachten Sie, dass diese Worte von President Monson dieselbe Aufforderung enthalten. Wir sind umgeben von Menschen, die unsere Aufmerksamkeit, unseren Zuspruch, unsere Unterstützung, unseren Trost und unsere Freundlichkeit brauchen. Wir sind die Hände des Herrn hier auf der Erde und wir haben den Auftrag zu dienen und seine Kinder emporzuheben. Er ist auf jeden einen von uns angewiesen. Haben Sie es vernommen, die Aufforderung, einander zu lieben? Manch einem fällt es nicht so leicht, dem Beispiel des Heilands zu folgen und sich des Einzelnen anzunehmen. Aber mit etwas Übung können wir alle dem Erlöser ähnlicher werden, indem wir Gottes Kinder dienen. Damit es uns besser gelingt, einander zu lieben, schlage ich vor, dass wir uns diese 5 Wörter merken. Erst aufmerksam sein, dann helfen. Vor fast 40 Jahren gingen mein Mann und ich wie üblich am Freitagabend aus und besuchten den Tempel. Wir waren erst kurz verheiratet und ich war nervös, weil ich nach meiner Heirat erst zum zweiten Mal im Tempel war. Eine Schwester neben mir saß, muss das wohl bemerkt haben. Sie beugte sich zu mir und flüsterte andächtig, keine Angst, ich helfe Ihnen. Ich wurde ruhiger und konnte die Session im Tempel genießen. Die Schwester war aufmerksam gewesen und hatte dann geholfen. Wir alle sind aufgefordert, den Lehrern Jesu zu folgen und einem anderen zu dienen. Diese Aufforderung gilt nicht nur für Schwestern, die wir Engel sind. Ich möchte Ihnen einige alltägliche Beispiele von Mitgliedern erzählen, die gelernt haben, aufmerksam zu sein und dann zu helfen. Achten Sie dabei auf die Lehren Jesu, die hier verdeutlicht werden. Ein 6-jähriges PV-Kind hat erzählt, ich wurde in der Klasse als Helfer ausgewählt und durfte bestimmen, welcher Freund mir dabei helfen durfte. Ich wählte einen Jungen aus der Klasse, der gemein zu mir gewesen war, weil ihn nie jemand nimmt. Ich wollte, dass er sich freut. Was hat dieser Junge beobachtet? Er hat bemerkt, dass der Klassenpflege nie ausgewählt wurde. Wie hat er ihm geholfen? Er hat ihn einfach als Freund und Mithelfer ausgewählt. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen. In einer anderen Gemeinde waren die Träger des aaronischen Priestertums aufmerksame Beobachter und leisten nun einen wertvollen Dienst. Woche für Woche treffen die jungen Männer frühzeitig ein und stehen bei Regen, Schnee und Hütze vor dem Gemeindehaus, um den vielen älteren Mitgliedern der Gemeinde behilflich zu sein. Sie heben Rollstühle und Gehhilfen aus dem Auto, stürzen mit kräftigen Armen und begleiten geduldig die weißhaarigen Senioren ins Gemeindehaus. Sie erfüllen wahrhaftig ihre Pflicht vor Gott. Sie sind aufmerksam und helfen und sind dadurch ein lebendiges Beispiel für die Lehre des Heilands. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn der neue Lehrplan für die Jugendlichen umgesetzt wird, werden diese jungen Männer zweifellos noch viele weitere Möglichkeiten entdecken, wie Christus für andere da zu sein. Aufmerksam zu sein und dann zu helfen, ist manchmal mit großer Anstrengung verbunden. Ein Mädchen namens Alexandria war inspiriert und aufmerksam. Ihr fiel auf, dass ihre Cousine Madison die Bedingungen für das Programm Mein Fortschritt nicht erfüllen konnte, weil sie an einer schweren Form von Autismus litt. Alexandria rief die jungen Damen ihrer Gemeinde zusammen, beriet sich mit den JD-Führerinnen und beschloss, etwas für Maddie zu tun, was sie nicht allein schaffen konnte. Jedes Mädchen erfüllte stellvertretend für Maddie einen Teil der Erfahrung und Projekte im Programm Mein Fortschritt, sodass Maddie schließlich ihr Medaillon erhalten konnte. Diese Mädchen werden in ihre Aufgaben als Mutter und als Schwester in der FAV gut hineinwachsen, weil sie lernen, aufmerksam zu sein und liebevoll zu helfen. Präsident Monson hatte uns darauf hingewiesen, dass Nächstenliebe, die reine Christusliebe, in anderen Worten aufmerksam sein und helfen, sich darin zeigt, dass man an eine in die Jahre gekommene Witwe denkt und die zu Gemeindeaktivität mitnimmt. Oder eine Schwester, die in der FAV ganz allein sitzt, die Einladung hört, komm, setz dich doch zu uns. Die goldene Regel lässt sich hier anwenden. Alles nun, was auch immer ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Ein aufmerksamer Ehemann hat einmal Doppelthilfe geleistet. Er berichtet, eines Sonntags half ich meiner Frau bei ihrem PV-Unterricht. Ihre Klasse bestand aus sehr lebhaften Siebenjährigen. Als das Miteinander begann, bemerkte ich, dass eines der Mädchen sich auf dem Stuhl zusammenkauerte. Offensichtlich ging es ihm nicht gut. Der Heilige Geist flüsterte mir zu, dass sie Trost brauchte. Also setzte ich mich neben sie und fragte leise, was los sei. Sie antwortete mir jedoch nicht. Deshalb stimmte ich ganz leise ein Lied ein. Die PV-Kinder lernten gerade ein neues Lied und als wir die Worte »Und ich höre mit dem Herzen zu«, »Hör ich des Heilands Stimmen sangen«, spürte ich, wie wunderbares Licht und Wärme meine Seele erfüllten. Ich empfing ein Zeugnis davon, wie sehr der Heiland dieses Mädchen und mich liebt. Mir wurde klar, dass wir seine Hände sind, wenn wir für den Einzelnen da sind. Dieser Bruder verhielt sich christlich und bemerkte nicht nur, dass seine Frau Hilfe mit einer Klasse energiegeladener Siebenjähriger brauchte. Er half auch einem einzelnen Kind, das ihn brauchte. Er folgte dem Heiland nach. Die Werke, die ihr mich habt tun sehen, die sollt auch ihr tun. Vor kurzem bot eine Überschwemmung den Nachfolgern Jesu Christi viele Gelegenheiten, aufmerksam zu sein und dann zu helfen. Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder sahen, dass Geschäfte und Wohnhäuser verwüstet waren und ließen alle stehen und liegen, um mit anderen zu putzen und beschädigte Gebäude aufzuräumen. Einige bemerkten, dass Hilfe gebraucht wurde, um riesige Wäscheberge zu waschen und andere reinigten sorgfältig Fotos, Dokumente, Briefe und weitere wichtige Schriftstücke und hängten sie dann vorsichtig zum Trocknen auf, damit möglichst viel erhalten bliebe. Aufmerksam sein und helfen ist nicht immer bequem und passt nicht immer in unseren eigenen Zeitplan. Wo könnte man besser aufmerksam sein in der Familie? Das zeigt sich in einem Beispiel aus dem Leben von Richard G. Scott. Eines Nachts wachte unser kleiner Sohn Richard, der herzkrank war, auf und weinte. Normalerweise stand meine Frau immer auf, wenn eines unserer Kinder weinte, doch diesmal sagte ich kümmere mich um ihn. Aufgrund seiner Krankheit schlug sein Herz viel zu schnell, wenn er zu weinen anfing. Dann musste er sich übergeben und das Bettzeug wurde schmutzig. In dieser Nacht nahm ich ihn fest in die Arme, damit sein Herz ruhiger schlug und er zu weinen aufhörte. Dann zog ich ihm frische Sachen an und bezog sein Bett neu. Ich hielt ihn im Arm, bis er einschlief. Damals wusste ich nicht, dass er nur wenige Monate später von uns gehen sollte. Ich werde nie vergessen, wie ich ihn damals mitten in der Nacht in den Arm hielt. Jesus hat gesagt, wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Manchmal sind wir versucht, so zu helfen, wie wir wollen und nicht unbedingt so, wie es im Augenblick gebraucht wird. Elder Robert D. Hales sprach einmal über eine vorausschauende Lebensweise und erzählte von einem Geschenk, das er für seine Frau kaufen wollte. Sie fragte, möchtest du das für mich oder für dich kaufen? Wenn wir diese Frage auf uns beziehen, wenn es ums Helfen geht und fragen, mache ich das für den Heiland oder für mich, wird unser Dienst am nächsten dem des Heilands ähnlicher. Der Erlöser hat gefragt und wir sollten dieselbe Frage stellen. Was soll ich euch tun? Vor ein paar Wochen war ich in Eile und stand unter Druck, weil ich viel zu erledigen hatte. Eigentlich wollte ich an diesem Tag auch in den Tempel gehen, aber ich dachte, ich hätte dafür keine Zeit. Kaum war mir der Gedanke gekommen, dass ich für den Besuch im Tempel zu beschäftigt sei, und da wurde mir bewusst, was für mich am wichtigsten war. Ich verließ mein Büro und ging in den Salt Lake Tempel, fragte mich aber, wie ich die dadurch verlorene Zeit wettmachen könne. Zum Glück ist der Herr geduldig und gnädig. Er erteilte mir an diesem Tag eine wertvolle Lektion. Als ich im Sessionsraum saß, beugte sich eine junge Schwester zu mir herüber und flüsterte, ich bin wirklich nervös, ich bin erst zum zweiten Mal hier im Tempel. Würden Sie mir bitte helfen? Wie hätte sie wissen können, dass ich genau diese Worte hören musste? Sie wusste es nicht, aber der Vater im Himmel wusste es. Er sah, was ich am dringendsten brauchte, für einen Mitmenschen da zu sein. Er veranlasste, dass diese demütige junge Schwester mir half, indem sie mich bat, ihr zu helfen. Ich versichere Ihnen, dass ich den meisten Nutzen daraus gezogen habe. Ich bin zutiefst dankbar für die vielen Menschen, die unserer Familie im Laufe der Jahre wie Christus geholfen haben. Von ganzem Herzen danke ich meinem lieben Mann und meiner Familie, die so selbstlos und liebevoll für andere da sind. Mögen wir uns alle darum bemühen, aufmerksam zu sein und dann zu helfen. Wenn wir das tun, halten wir unsere Bündnisse und unsere Werke und werden wir von President Monson zeigen, dass wir Nachfolger Christi sind. Ich weiß, dass der Erretter lebt, dass du ihn etwa befähigt, uns nach seiner Lehre zu leben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brother.
Danke, Schwester Burton. Der Chor und alle Anwesenden singen nun gemeinsam das Lied Auserwählt zu dienen, Nummer 163 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Elder Walter F. Gonzalez von der Präsidentschaft der 70er. Im Anschluss daran spricht Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel. Anschließend singt der Chor mit dem Herrn an meiner Seite.
This is the 182nd.
Dies ist die 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Kommt
zu mir, damit ihr fühlen und sehen könnt. Dieses Gebot sprach der Heiland den frühen Bewohnern des alten Amerika gegenüber aus. Sie fühlten mit den Händen und sahen mit den Augen, dass Jesus der Messias war. Das Gebot, das an sie erging, ist für uns heutzutage genauso wichtig wie damals für die Nephiten. Wenn wir zu Christus kommen, können wir ebenso fühlen und sehen und mit Gewissheit wissen, nicht mit den Händen und den Augen, aber mit dem Herzen und dem Verstand, dass Jesus der Messias ist. Ein Weg zu Christus zu kommen besteht darin, dass wir uns bemühen, grundlegende Wahrheiten mit dem Herzen zu verstehen. Wenn wir das tun, vermitteln uns die Eindrücke, die wir von Gott erhalten, eine Erkenntnis, auf die wir auf keine andere Weise erlangen können. Der Apostel Petrus wusste mit Gewissheit, dass Jesus der Messias war, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Heiland erklärte, dass die Quelle dieser Erkenntnis nicht Fleisch und Blut waren, sondern der Vater im Himmel. Der Prophet Abinadi erklärte, welche Rolle die Gefühle spielen, die Gott uns ins Herz eingibt. Er sagte, wir könnten die Heiligen Schriften nicht vollständig verstehen, wenn wir unser Herz nicht darauf verwendeten, sie zu verstehen. Diese Wahrheit kommt auch schön in dem Kinderbuch »Der kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exupéry zum Ausdruck. Darin freundet sich der kleine Prinz mit einem Fuchs an. Beim Abschied verrät der Fuchs dem kleinen Prinzen ein Geheimnis. Er sagt, hier ist mein Geheimnis. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Der 88-jährige Bruder Thomas Coelho ist ein gutes Beispiel dafür, wie jemand mit seinem Herzen das Wesentliche sieht. Er war ein treues Mitglied unseres Hoherrats in Paysandú in Uruguay. Bevor er sich der Kirche anschloss, hatte er einen Motorradunfall. Als er am Boden lag, nicht in der Lage aufzustehen, halfen ihm zwei unserer Missionare auf und brachten ihn nach Hause. Er sagte, dass er etwas Besonderes spürte, als die Missionare ihm zur Hilfe eilten und retteten. Später stellten sich diese ausgeprägten Gefühle erneut ein, als die Missionare ihn unterwiesen. Diese Gefühle hinterließen einen so starken Eindruck, dass er das Buch Mormon in nur wenigen Tagen von vorne bis hinten durchlas. Er ließ sich taufen und diente von diesem Tag an unermüdlich. Ich weiß noch, wie er selbst in einem kalten, verregneten Winter mit dem Motorrad durch die Straßen in unserem Ort fuhr und andere zur Kirche abholte, damit sie sehen, fühlen und mit Gewissheit wissen konnten, wie er. Heutzutage werden wir mit so vielen Informationen überhäuft, dass man glauben könnte, wir würden auf Millionen Internetseiten alles finden, was wir wissen müssen. Wir finden im Internet sowohl Gutes als auch Schlechtes, aber Informationen allein reichen nicht aus. Gott hat uns eine weitere Quelle bereitgestellt, dank derer wir größere Erkenntnis erlangen können. Erkenntnis vom Himmel. Der Vater im Himmel gibt uns diese Erkenntnis, wenn wir das celestiale Internet durchforsten, das wir in Herz und Verstand finden. Der Prophet Joseph Smith sagte, er habe das älteste Buch in seinem Herzen, ja, die Gabe des Heiligen Geistes. Wir haben Zugriff auf diese celestiale Quelle, wenn wir beispielsweise in den Schriften lesen, auf den lebenden Propheten hören oder beten. Außerdem ist es wichtig, still zu sein und die celestialen Eingebungen zu spüren und ihnen zu folgen. Wenn wir das tun, fühlen und sehen wir etwas, was sich mit moderner Technik nicht erlernen lässt. Wenn wir erst einmal erfahren darin sind, dieses celestiale Internet zu nutzen, können wir auch bei der Weltgeschichte und weiteren Themen, irgendwelchen Themen, Wahrheit von Irrtum unterscheiden. Wer sich aufrichtig um Wahrheit bemüht, wird durch die Macht des Heiligen Geistes von allem wissen, ob es wahr ist. Doch nun eine Warnung. Der Zugang zu diesem celestialen Internet wird gestört, wenn man Übles tut oder den Herrn vergisst. Nephi erklärte seinen Brüdern, sie könnten seine Worte nicht fühlen, da sie schnell waren, Übles zu tun, aber langsam sich des Herrn zu erinnern. Übeltun mindert unsere Fähigkeit zu sehen, zu fühlen und andere zu lieben. Wenn wir hingegen schnell sind, mit der ganzen Kraft des Herzens zum Herrn zu beten und an geistige Erfahrungen denken, erweitert sich unsere Fähigkeit, das zu sehen und zu fühlen, was von Christus kommt. Ich frage Sie nun, wissen Sie noch, welchen Frieden Sie empfunden haben, nachdem sie nach großer Not in machtvollem Gebet Gott Vater angerufen haben? Haben sie je ihre Prioritäten geändert, um einer inneren Eingebung zu folgen? Die großen Männer im Buch Mormon haben größere Erkenntnisse erschließen können, indem sie entscheidende geistige Erfahrungen immer wieder in Erinnerung riefen. Beispielsweise stärkte Alma seine Kinder, indem er sie an seinem Bekehrungserlebnis teilhaben ließ. Helaman forderte Nephi und Lehi auf, daran zu denken, dass es auf dem Fels Christi ist, dass sie ihre Grundlage bauen sollten, damit der Teufel keine Macht über sie habe. Das müssen im Übrigen auch wir tun. An Gott zu denken, weckt Gefühle und erhält uns am Leben. Dies verleiht auch diesen Worten König Benjamins einen tieferen Sinn. Und nun, o Mensch, denke daran und gehe nicht zugrunde. Zu den Erinnerungen, die mir am heiligsten sind, gehört das Gefühl, das ich hatte, als ich erkannte, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Ich erfuhr, dass uns eine Freude erfüllen kann, die sich nicht in Worte fassen lässt. An dem Tag, als ich auf meinen Knien war, spürte und wusste ich mit Gewissheit etwas, was ich auf keine andere Weise hätte erfahren können. Diese Erinnerung erfüllt mein Leben mit anhaltender Dankbarkeit und stärkt mich in schweren Zeiten. Diejenigen, die nicht durch Fleisch und Blut, sondern vom Vater im Himmel Erkenntnis erlangen, wissen mit Gewissheit, dass Jesus der Messias ist und dass dies seine Kirche ist. Genau diese Erkenntnis gibt uns die Kraft, alle erforderlichen und erwünschten Änderungen vorzunehmen und zu Christus zu kommen und ihm zu folgen. Aus diesem Grund laden wir jede Seele ein, sich jetzt taufen zu lassen, umzukehren und sich ihm zuzuwenden. Jede Seele, die zu Christus kommt, kann sehen, fühlen und mit Gewissheit wissen, dass Christus für unsere Sünden gelitten und gesühnt hat, damit wir ewiges Leben haben mögen. Wenn wir umkehren, müssen wir nicht unnötig leiden. Dank ihm können unsere verletzte Seele und unser gebrochenes Herz wieder geheilt werden. Es gibt keine Last, die er nicht leichter machen oder wegnehmen kann. Er kennt unsere Schwächen und unsere Krankheiten. Ich verheiße und bezeuge, wenn es so aussieht, als seien alle Türen verschlossen, wenn alles zu scheitern droht, lässt der Herr sie nicht im Stich. Christus hilft und ist ihr Ausweg, ob sie sich nun mit Abhängigkeit, Depressionen oder etwas anderem herumschlagen. Er weiß, wie er seinem Volk beistehen kann. Ehen und Familien, die Probleme haben, ob finanzielle Schwierigkeiten, der Einfluss schlechter Medien oder zwischenmenschliche Probleme, verspüren so einen beruhigenden Einfluss vom Himmel. Wir empfinden Trost, wenn wir fühlen und sehen, dass der Herr mit Heilung in seinen Flügeln von den Toten auferstanden ist und wir dank ihm unsere Lieben, die verstorben sind, wiedersehen und in die Arme schließen können. Ja, wenn wir uns zu ihm bekehren, belohnt er uns gewiss und heilt uns. Ich weiß mit Gewissheit, dass dies alles wahr ist. Aus diesem Grund schließe ich mich den frühen Bewohnern des alten Amerika an und rufe aus: Hosanna! Gesegnet sei der Name des allerhöchsten Gottes. In ihm liegt unser Heil. Ich bezeuge, dass Jesus der Christus ist, der heilige Messias. Er ist der Herr der Herrscher, unser Erretter und Erlöser. Im Namen Jesu Christi. Amen.
There is almost no group in history.
Es gibt in der Geschichte kaum eine Gruppe Menschen, für die ich mehr Mitgefühl empfinde, als für die 11 verbleibenden Apostel unmittelbar nach dem Tod des Erlösers der Welt. Ich glaube, wir vergessen manchmal, wie unerfahren sie noch waren und dass sie notwendigerweise gänzlich auf Jesus angewiesen gewesen waren. Über sie hatte er gesagt, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Aber natürlich war er in ihren Augen nicht einmal annähernd lange genug bei ihnen gewesen. 3 Jahre sind nicht viel Zeit, um aus einer kleinen Zahl Neubekehrter ein vollständiges Kollegium der 12 Apostel zu berufen, sie reinzuwaschen von den Irrtümern ihrer alten Lebensweise, sie die Wunder des Evangeliums Jesu Christi zu lehren und es ihnen dann zu überlassen, das Werk weiterzuführen, bis auch sie schließlich umgebracht wurden. Ziemlich atemberaubende Aussichten für eine Gruppe frisch ordinierter Ältester. Vor allem die Tatsache, dass sie sich selbst überlassen wurden. Immer wieder hatte Jesus versucht, ihnen zu sagen, dass er nicht leibhaftig bei ihnen bleiben werde. Aber entweder konnten sie einen so fürchterlichen Gedanken einfach nicht begreifen oder sie wollten es nicht. Markus berichtet, er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Dann geschah nach dieser kurzen Lernphase und noch kürzeren Vorbereitungszeit das Unvorstellbare. Das Unglaubliche wurde wahr. Ihr Herr und Meister, ihr Ratgeber und König wurde gekreuzigt. Sein irdisches Wirken war vorüber. Und die kleine Kirche, die er gegründet hatte und die so zu kämpfen hatte, schien dazu verurteilt, Hohn und Verachtung zu ernten und dem Untergang geweiht zu sein. Seine Apostel sahen ihn tatsächlich als auferstandenes Wesen, aber das vergrößerte nur ihre Verwirrung. Sie fragten sich ganz gewiss, was sie denn nun machen sollten, und wandten sich an Petrus, den dienstältesten Apostel, um Rat. An dieser Stelle bitte ich Sie um etwas Nachsicht, wenn ich nun wiedergebe, wie ich mir dieses Gespräch vorstelle, das so nicht in den Schriften steht. Im Grunde sagte Petrus seinen Mitstreitern, Brüder, das waren doch herrliche 3 Jahre. Keiner von uns hätte sich noch vor wenigen Monaten die Wunder vorstellen können, die wir erlebt haben, und das Göttliche, woran wir uns erfreut haben. Wir haben wahrhaftig mit dem Sohn Gottes persönlich gesprochen, mit ihm gemeinsam gebetet und gearbeitet. Wir sind mit ihm unterwegs gewesen, wir haben mit ihm geweint, und in der Nacht, als alles so schrecklich endete, hat niemand bitterlicher geweint als ich. Aber das ist jetzt vorbei. Er hat sein Werk vollendet und ist aus dem Grab auferstanden. Er hat seine und unsere Erlösung zustande gebracht. Ihr wollt also wissen, was ihr jetzt machen sollt? Ich kann euch nicht mehr sagen als das: Kehrt zu eurem früheren Leben zurück, voller Freude. Ich jedenfalls gehe fischen. Und mindestens 6 der 10 verbleibenden Apostel sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Johannes, der unter ihnen war, schreibt, sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Doch leider hatten sie überhaupt kein Glück. Sie waren erstmals wieder nachts auf dem See und fingen nichts, keinen einzigen Fisch. Als der Morgen dämmerte, machten sie sich enttäuscht auf den Weg zurück ans Ufer. Dort sahen sie in der Ferne jemanden stehen, der ihnen zurief, Kinder, habt ihr etwas gefangen? Niedergeschlagen antworteten diese Apostel, die wieder zu Fischern geworden waren, was kein Fischer gerne sagt, wir haben nichts gefangen, murmelten sie. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, wurden sie auch noch Kinder genannt. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen, ruft der Fremde ihnen zu. Und als sie diese einfachen Worte hören, fällt ihnen alles wieder ein. Nur 3 Jahre zuvor hatten ja genau diese Männer in genau diesem See gefischt. Auch damals hatten sie die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, wie es in der Schrift heißt. Doch ein Galiläer wie sie hatte am Ufer gestanden und ihnen zugerufen, sie sollten ihre Netze auswerfen. Dann hatten sie eine so große Menge Fische gefangen, dass ihre Netze fast zerrissen waren. Der Fang hatte 2 Boote randvoll gefüllt, bis sie fast gesunken wären. Jetzt geschah es noch einmal. Diese Kinder, wie sie zurecht gerufen wurden, ließen das Netz eifrig ins Wasser und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Johannes sprach das Offensichtliche aus. Es ist der Herr. Für Petrus gab es nun kein Halten mehr und er sprang aus dem Boot. Nachdem Petrus den auferstandenen Jesus voller Freude begrüßen durfte, führte der Heiland mit ihm ein Gespräch, das ich als den entscheidenden Wendepunkt für das Apostelamt an sich betrachte und gewiss auch für Petrus ganz persönlich. Es bewog diesen großartigen, felsenhaften Mann zu einem erhabenen Leben, das von hingebungsvollem Dienst und seiner Führungsrolle geprägt war. Jesus schaute zu den ramponierten Booten, zu den ausgefransten Netzen und dem beeindruckenden Haufen von 153 Fischen und fragte dann seinen dienstältesten Apostel. Petrus? Liebst du mich mehr als das alles hier? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Der Erlöser entgegnete etwas darauf, doch er schaut seinem Jünger dabei weiterhin in die Augen und fragt noch einmal, Petrus, liebst du mich? Der große Fischer war ganz bestimmt ein wenig verwundert, dass ihm noch einmal die gleiche Frage gestellt wurde und antwortet ein zweites Mal, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Darauf entgegnet der Heiland wieder kurz etwas, aber fragt dann mit unablässig prüfendem Blick ein drittes Mal, Petrus, liebst du mich? Inzwischen fühlt sich Petrus bestimmt ziemlich unwohl. Vielleicht dachte er ein paar Tage zurück, als ihm eine andere Frage auch 3-mal gestellt worden war und er genauso nachdrücklich geantwortet hatte, allerdings mit Nein. Vielleicht fragte er sich auch allmählich, ob er die Frage des größten aller Lehrer wohl falsch verstanden habe. Oder vielleicht erforschte er sein Herz nach einer aufrichtigen Bestätigung für die Antwort, die er so bereitwillig, fast schon automatisch gegeben hatte. Was auch immer in ihm vorging, Petrus antwortete ein drittes Mal, Herr, Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf entgegnete Jesus, und auch hier weiche ich zugegebenermaßen vom Text in den Schriften ab, vielleicht etwas wie: Petrus, was machst du denn dann hier? Warum sind wir wieder am gleichen Ufer, bei den gleichen Netzen und führen das gleiche Gespräch? War es nicht damals klar und ist es nicht auch jetzt klar, dass ich, wenn ich Fische brauche, mir auch Fische besorgen kann? Was ich brauche, Petrus, sind Jünger. Und ich brauche sie für immer. Ich brauche jemanden, der meine Schafe weidet und meine Lämmer rettet. Ich brauche jemanden, der mein Evangelium verkündigt und meinen Glauben verteidigt. Ich brauche jemanden, der mich wahrhaftig liebt und der das liebt, was zu tun mich der Vater im Himmel beauftragt hat. Unsere Botschaft ist nicht kläglich, unsere Aufgabe nicht vergänglich. Sie ist weder glücklos noch hoffnungslos und sie wird auch nicht auf dem Schutthaufen der Geschichte landen. Dies ist das Werk des Allmächtigen und es wird die Welt verändern. Also fordere ich dich, Petrus, zum zweiten und vermutlich letzten Mal auf, all das hinter dir zu lassen und stattdessen auszugehen, zu lehren und Zeugnis zu geben, treu zu arbeiten und zu dienen, bis zu dem Tag, an dem sie mit dir genau das machen, was sie mit mir gemacht haben. Dann wandte er sich an die anderen Apostel und sagte vielleicht etwas wie: Wart ihr denn so töricht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, wie Herodes und Pilatus? Habt ihr so wie sie geglaubt, dieses Werk könnte vernichtet werden, bloß indem man mich umbringt? Habt ihr so wie sie geglaubt, das Kreuz und die Nägel und das Grab wären das Ende? Und dass danach jeder Frohgemut sein früheres Leben einfach fortsetzen könnte? Kinder, haben denn mein Leben und meine Liebe keinen tieferen Eindruck in eurem Herzen hinterlassen? Meine geliebten Brüder und Schwestern, manche von uns fragen: Vielleicht Gott am Ende. Wir können davon ausgehen, dass Gott am Ende uns dieselbe Frage stellen wird wie Petrus: Liebst du mich? Ich glaube, dass er von uns wissen möchte, wie in unserem sterblichen und manchmal vielleicht in unserer kindischen Art und Weise die Dinge zu verstehen, dass wir nicht wenigstens ein Gebot befolgt haben, das erste und wichtigste Gebot von allen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Und wenn wir in so einem Augenblick stammeln können: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, dann weist er uns vielleicht darauf hin, dass das krönende Merkmal der Liebe immer die Treue ist. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, hat Jesus gesagt. Also ist es an uns, unseren Mitmenschen Gutes zu tun, Kinder zu schützen, die Armen aufzurichten und die Wahrheit zu verteidigen. Wir müssen Fehler wiedergutmachen, die Wahrheit verkündigen und Gutes tun. Kurz gesagt, wir können wie ein ergebener Jünger leben, um unsere Liebe zum Herrn zu beweisen. Wir können nicht aussteigen und wir können nicht zurückgehen. Wenn wir einmal dem lebendigen Sohn des lebendigen Gottes begegnet sind, ist nichts mehr so, wie es einmal war. Die Kreuzigung, das Sühnopfer und die Auferstehung Jesu markieren den Beginn des Lebens als Christ, nicht dessen Ende. Weil dies wirklich und wahrhaftig so ist, konnten ein paar Fischer aus Galiläa wieder zu Aposteln werden und ohne eine einzige Synagoge und völlig unbewaffnet daran gehen, diese Netze ein zweites Mal zu verlassen und die Geschichte der Welt zu prägen, in der wir heute leben. Ich bezeuge Ihnen allen aus tiefstem Herzen, dass diese Schlüssel des Apostelamts auf der Erde wiederhergestellt wurden und in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu finden sind. Denen, die sich uns in dieser großen, abschließenden Sache Christi noch nicht angeschlossen haben, sagen wir, bitte machen Sie mit. Denen, die sich uns einmal angeschlossen haben, sich jetzt aber zurückgezogen haben und lieber nur ein paar kulturelle Häppchen aus dem bunten Buffet herauspicken, das die Wiederherstellung darstellt und den Rest des Festmahls verschmähen, möchte ich sagen, Ihnen stehen noch viele lange Nächte und leere Netze bevor. Sie sind aufgerufen, zurückzukommen, treu zu bleiben, Gott zu lieben und mit anzupacken. In diesen Aufruf zu fester Treue schließe ich jeden zurückgekehrten Missionar mit ein, der einmal mit rechtwinklig gehobenem Arm in einem Taufbecken stand und die Worte sprach, beauftragt von Jesus Christus. Dieser Auftrag umfasste, dass sich der Bekehrte für immer ändert. Aber dabei wird davon ausgegangen, dass auch Sie sich für immer geändert haben. Den Jugendlichen in der Kirche, die schon bald in den Tempel und auf Mission gehen und heiraten, sagen wir, liebt Gott und haltet euch rein vom Blut und von den Sünden dieser Generation. Ihr habt ein immenses Werk vollzubringen, was durch die großartige Ankündigung von Präsident Thomas S. Monson gestern Vormittag noch unterstrichen wird. Unser Vater im Himmel erwartet unsere Liebe und Treue in jeder Phase unseres Lebens. Allen, die mich jetzt hören können, erklingt über die Zeitalter hinweg die Stimme Jesu, der jeden von uns fragt, solange noch Zeit ist, liebst du mich?
And for every one of us, I answer.
In unser aller Namen antworte ich aus tiefster Seele. Ja, Herr, wir lieben dich wirklich. Wir haben die Hand an den Pflug gelegt und werden niemals zurückblicken, bis das Werk vollendet ist und diese Liebe zu Gott und zum Nächsten die Welt beherrscht. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Beside me, would I do?
are very grateful to the Tabernacle Choir for that.
Wir danken dem Tabernakelchor sehr für die schöne Musik heute Morgen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser geliebter Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach seinen Worten singt der Chor das Lied »Mach dein Weg dich oft auch müde«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Keith R. Edwards, der gestern Nachmittag als 70er entlassen wurde. Präsident Monson.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, zu dieser Konferenz ist es nun 49 Jahre her, dass ich am 4. Oktober 1963 als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt wurde. 49 Jahre sind eine lange Zeit. In vielerlei Hinsicht scheint jedoch nur sehr wenig Zeit vergangen zu sein, seit ich am Rednerpult des Tabernakels stand und meine erste Generalkonferenzansprache hielt. Viel hat sich seit dem 4. Oktober 1963 geändert. Die Zeit, in der wir leben, ist in der Weltgeschichte einmalig. Wir sind mit sehr vielem gesegnet. Und dennoch ist es, wenn man die Probleme und die Freizügigkeit um uns herum betrachtet, manchmal schwierig, nicht den Mut zu verlieren. Nach meiner Erfahrung wird man jedoch glücklicher, wenn man sich nicht am Negativen aufhält, sondern etwas Abstand nimmt und all das Gute im Leben betrachtet, darunter auch das, was einem unbedeutend vorkommt und manchmal übersehen wird. Als ich die letzten 49 Jahre habe Revue passieren lassen, ist mir einiges aufgefallen. Zum Beispiel auch, dass man viele der Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht unbedingt als außergewöhnlich betrachten würde. Zum Zeitpunkt des Geschehens schienen sie oft sogar unbedeutsam oder ganz gewöhnlich gewesen zu sein. Rückblickend betrachtet haben sie jedoch so manches Leben bereichert und verbessert. Nicht zuletzt auch mein eigenes. Diese Übung möchte ich Ihnen auch anempfehlen. Unterziehen Sie Ihr Leben einer Bestandsaufnahme und achten Sie besonders auf die Segnungen, groß oder klein, die Sie empfangen haben. Während ich auf die Jahre zurückblickte, hat sich bei mir stetig die Gewissheit verfestigt, dass unsere Gebete gehört und erhört werden. Wir alle kennen die wahren Worte aus dem 2. Nephi im Buch Mormon. Menschen sind, damit sie Freude haben können. Ich bezeuge, dass viel von dieser Freude sich einstellt, wenn wir begreifen, dass wir mit dem Vater im Himmel durch das Gebet kommunizieren können und dass diese Gebete gehört und erhört werden. Vielleicht nicht in der Art und Weise oder zu dem Zeitpunkt, wie wir es erwartet haben, aber sie werden erhört. Und zwar von einem himmlischen Vater, der uns vollkommen kennt und liebt und der unser Glück im Sinn hat. Hat er uns nicht verheißen? Sei demütig, dann wird der Herr, dein Gott, dich an der Hand führen und dir auf deine Gebete Antwort geben. Für die folgenden Minuten, die mir zur Verfügung stehen, habe ich nur einige wenige meiner Erfahrungen ausgewählt, bei denen Gebete gehört und erhört wurden und die rückblickend betrachtet Gutes in mein Leben und auch in das anderer gebracht haben. Dank meines Tagebuchs, das ich über all diese Jahre geführt habe, kann ich auch Einzelheiten berichten, an die ich mich sonst kaum erinnern könnte. Anfang 1965 bekam ich den Auftrag, im Südpazifikraum Pfahlkonferenzen zu besuchen und weitere Versammlungen abzuhalten. Das führte mich erstmals in diesen Teil der Welt und ich sollte diese Zeit nie vergessen. Während ich meinem Auftrag nachkam und mit Führungsbeamten, Mitgliedern und Missionaren zusammenkam, trug sich vieles zu, was geistiger Natur war. Am Wochenende des 20. und 21. Februar, Samstag und Sonntag, waren wir im australischen Brisbane, um die regulären Konferenzversammlungen des dortigen Pfahles abzuhalten. Während der Samstagsversammlung wurde ich mit einem Distriktspräsidenten aus einer Nachbarregion bekannt gemacht. Als ich ihm die Hand schüttelte, hatte ich den starken Eindruck, ich müsse mit ihm sprechen und ihm Rat erteilen. Also fragte ich ihn, ob er mich am folgenden Tag zur Versammlung am Sonntagvormittag begleiten würde, damit sich die Gelegenheit dazu bot. Nach der Sonntagsversammlung konnten wir uns unterhalten. Wir sprachen über seine vielen Aufgaben als Distriktspräsident. Dabei fühlte ich mich gedrängt, ihm konkrete Vorschläge zur Missionsarbeit zu machen und auch dazu, wie er und die Mitglieder die Vollzeitmissionare in seinem Gebiet unterstützen könnten. Später erfuhr ich, dass dieser Mann um Führung in dieser Hinsicht gebetet hatte. Ihm war unser Gespräch ein besonderes Zeugnis, dass seine Gebete gehört und erhört worden waren. Diese Zusammenkunft war augenscheinlich nicht weiter bemerkenswert, aber sie wurde, und davon bin ich überzeugt, vom Geist beeinflusst und hat im Leben und in der Amtsführung dieses Distriktspräsidenten, im Leben der Mitglieder im Distrikt und beim Erfolg der dortigen Missionare viel bewirkt. Meine Brüder und Schwestern, die Ziele des Herrn werden oft erreicht, wenn wir uns gewissenhaft vom Geist leiten lassen. Ich glaube, je öfter wir zur Tat schreiten, wenn wir inspiriert werden oder uns etwas eingegeben wird, desto öfter wird uns der Herr das anvertrauen, was es für ihn zu erledigen gibt. Ich habe, wie ich bereits in früheren Botschaften gesagt habe, gelernt, eine Eingebung niemals aufzuschieben. Vor vielen Jahren zog ich einmal in einer Schwimmhalle in Salt Lake City gerade meine Bahnen, als ich mich inspiriert fühlte, im Universitätskrankenhaus einen guten Freund von mir zu besuchen, der, nachdem er aufgrund eines bösartigen Tumors operiert werden musste, an den unteren Extremitäten gelähmt war. Ich verließ sofort das Schwimmbecken, gleitete mich an und machte mich rasch auf den Weg, um diesen guten Mann zu besuchen. Als ich ankam, fand ich sein Zimmer leer vor. Ich fragte nach und man sagte mir, ich würde ihn wahrscheinlich im Schwimmbad des Krankenhauses finden, das für physiotherapeutische Zwecke genutzt wurde. Dies erwies sich als zutreffend. Er hatte seinen Rollstuhl dorthin gelenkt und befand sich ganz allein im Raum. Er stand an der Rückseite des Beckens, unweit der tiefsten Stelle. Ich rief ihn. Der manövrierte mit dem Rollstuhl zu mir herüber, um mich zu begrüßen. Wir unterhielten uns angeregt und ich begleitete ihn zurück in sein Krankenzimmer, wo ich ihm einen Segen spendete. Später erfuhr ich, er erzählte es mir später, dass er an diesem Tag jeglichen Lebensmut verloren und mit dem Gedanken gespielt hatte, sich das Leben zu nehmen. Er hatte um Erleichterung gebetet, war aber von dem Gefühl beschlichen worden, seine Gebete seien unbeantwortet geblieben. Er hatte sich mit dem Gedanken zum Schwimmbecken begeben, dass er so seinem Elend leicht entfliehen könnte. Er musste den Rollstuhl nur in die tiefste Stelle des Beckens steuern. Ich war in einem kritischen Augenblick dazugekommen. Ich weiß, dass ich dabei einer Inspiration aus der Höhe gefolgt bin. Mein Freund konnte noch viele Jahre leben, Jahre voller Glück und Dankbarkeit. Wie froh bin ich doch, dass ich an diesem entscheidenden Tag am Schwimmbecken ein Werkzeug in der Hand des Herrn war. Ein andermal waren meine Frau und ich gerade auf der Rückfahrt, nachdem wir Freunde besucht hatten. Ich hatte das Gefühl, dass wir in die Stadt fahren sollten, ein Umweg von vielen Kilometern, um eine betagte Witwe zu besuchen, die früher zu unserer Gemeinde gehört hatte. Sie hieß Zella Thomas. Zu dieser Zeit war sie in einem Pflegeheim untergebracht. Als wir an jenem frühen Nachmittag bei ihr ankamen, war sie sehr schwach, lag aber friedlich in ihrem Bett. Zella war schon lange blind. Aber unsere Stimmen erkannte sie sofort. Sie fragte, ob ich ihr einen Segen geben würde und merkte nur an, dass sie bereit sei zu sterben, falls der Herr sie heimrufen wolle. In dem Zimmer war ein wohltuender, friedlicher Geist zu spüren und wir alle wussten, dass ihr nur noch wenig Zeit auf Erden bleiben würde. Zella ergriff meine Hand und sagte, sie habe inniglich darum gebetet, ich möge sie besuchen und ihr einen Segen spenden. Ich sagte ihr, dass wir dank direkter Inspiration vom Vater im Himmel gekommen seien. Ich gab ihr einen Kuss auf die Stirn, denn ich wusste ja, dass ich sie im irdischen Leben vielleicht nie wiedersehen würde. Und so kam es auch, denn sie verschied am folgenden Tag. Dass ich unserer teuren Zella etwas Trost und Frieden spenden konnte, war ein Segen für sie wie auch für mich. Die Gelegenheit, im Leben eines anderen etwas Gutes zu bewirken, kommt oft unerwartet. An einem besonders kalten Samstagabend im Winter 1983-84 fuhren meine Frau und ich die mehrere Kilometer lange Strecke ins Gebirgstal von Midway in Utah, wo wir ein Haus haben. Die Temperatur an diesem Abend lag bei minus 24 Grad Fahrenheit, das entspricht minus 31 Grad Celsius. Und wir wollten uns vergewissern, dass mit unserem Haus dort alles in Ordnung war. Wir fanden alles in gutem Zustand vor. Also machten wir uns auf den Rückweg nach Salt Lake City. Wir schafften es gerade mal die paar Kilometer bis zur Fernverkehrsstraße, ehe unser Wagen seinen Dienst versagte. Wir saßen fest, die Batterie war leer. Ich habe selten, wenn überhaupt, so gefroren wie an diesem Abend. Zögerlich machten wir uns zu Fuß auf den Weg in den nächsten Ort, während die Autos nur so an uns vorbeizischten. Schließlich hielt ein Auto an und ein junger Mann bot uns Hilfe an. Wir fanden dann bald heraus, dass sich der Dieseltreibstoff in unserem Tank wegen der Kälte verdickt hatte und der Wagen daher fahruntüchtig war. Der nette junge Mann fuhr uns zurück zu unserem Haus in Midway. Ich wollte ihm für seine Dienste Geld in die Hand drücken. Dies lehnte er jedoch freundlich ab. Er meinte, er sei ein Pfadfinder und wolle eine gute Tat vollbringen. Ich sagte ihm, wer ich war, und er erwiderte, es sei ihm eine Ehre gewesen, uns zu helfen. Da ich annahm, dass ich ungefähr im Alter für eine Mission befand, fragte ich ihn, ob er vorhabe, auf Mission zu gehen. Er deutete an, dass er sich nicht ganz sicher sei, was er zu tun beabsichtigte. Am darauffolgenden Montagmorgen schrieb ich diesem jungen Mann einen Brief und bedankte mich dafür, dass er so freundlich gewesen war. Ich ermunterte ihn auch, eine Vollzeitmission zu erfüllen. Ich legte noch ein von mir verfasstes Buch bei und unterstrich darin die Kapitel über den Missionsdienst. Etwa eine Woche danach rief mich die Mutter des jungen Mannes an und erzählte mir, dass ihr Sohn ein ganz feiner Junge sei. Aber wegen gewisser Einflüsse in seinem Leben sein lang gehegter Wunsch, auf Mission zu gehen, nicht mehr so ausgeprägt sei. Sie sagte, dass sie mit ihrem Mann darum gefastet und gebetet habe, dass er eine Herzenswandlung erfährt. Sie hatten seinen Namen auch auf die Gebetsliste des Tempels in Provo gesetzt. Die Eltern hofften, dass irgendetwas Gutes den Jungen im Herzen berühren und in ihm wieder den Wunsch wecken würde, eine Mission zu erfüllen und dem Herrn treu zu dienen. Die Mutter wollte mir sagen, dass sie in den Ereignissen an jenem kalten Abend die Antwort auf ihre Gebete für ihren Jungen sah. Und ich versicherte ihr, dass auch ich das so sah. Es gingen noch einige Monate ins Land und ich hatte weiteren Kontakt mit dem jungen Mann. Dann hatten meine Frau und ich die große Freude, seiner Verabschiedung beizuwohnen, ehe er, na wohin, in die Mission Kanada, Vancouver in Kanada abreiste. War es Zufall, dass sich unsere Wege an diesem kalten Dezemberabend kreuzten? Daran glaube ich keinen Augenblick. Vielmehr glaube ich, dass durch unser Zusammentreffen die aufrichtigen Gebete einer Mutter und eines Vaters für den Sohn, der ihnen teuer war, erhört worden waren. Noch einmal, Brüder und Schwestern, der Vater im Himmel weiß, was wir brauchen und hilft uns, wenn wir ihn um Beistand anrufen. Ich glaube, dass keins unserer Anliegen zu klein oder zu unbedeutend ist. Der Herr hat jede Einzelheit unseres Lebens im Blick. Abschließend möchte ich etwas aus jüngerer Vergangenheit berichten, was sich auf Hunderte ausgewirkt hat. Es ereignete sich beim kulturellen Rahmenprogramm anlässlich der Weihung des Kansas City Temples vor gerade einmal 5 Monaten. Wie bei vielen, was im Leben geschieht, hatte ich damals den Eindruck, dass einfach alles seinen richtigen Gang gegangen war. Als ich jedoch von den Umständen erfuhr, von denen das Kulturprogramm am Vorabend der Tempelweihung begleitet gewesen war, erkannte ich, dass die Aufführung an diesem Abend doch nicht ganz gewöhnlich gewesen war. Im Gegenteil, sie war sogar äußerst bemerkenswert. Wie bei allen Kulturprogrammen in Verbindung mit einer Tempelweihung üblich, hatten die Jugendlichen im Distrikt des Kansas City Missouri Tempels ihre Vorführung in getrennten Gruppen an ihrem Wohnort einstudiert. Es war vorgesehen, dass sie am Samstag der Aufführung morgens alle in der großen angebieteten Stadthalle zusammenkommen, um eingewiesen zu werden, wann und wo sie den Saal betreten sollen, wo sie stehen sollen, wie viel Abstand sie zu ihrem Nebenmann halten sollen, wie sie den Saal wieder verlassen sollen und so weiter. Viele Details, die sie alle im Laufe des Tages begreifen mussten, während die Verantwortlichen die verschiedenen Szenen so zusammenstellten, dass der eigentliche Auftritt reibungslos und professionell verlaufen konnte. An diesem Tag gab es nur ein großes Problem. Das ganze Stück hing von vorab aufgezeichneten Segmenten ab, die auf einem Großbildschirm gezeigt werden sollten. Diese vorab aufgenommenen Segmente waren für das ganze Programm entscheidend. Sie waren nicht nur das Bindeglied zwischen den einzelnen Darbietungen, sondern sollten auch jeweils zum nächsten Auftritt überleiten. Die Videoeinspielungen bildeten den Rahmen, in den alles andere eingebettet war. Und der Großbildschirm funktionierte nicht. Techniker arbeiteten fieberhaft an einer Lösung, während die Jugendlichen warteten und kostbare Probenzeit verstrich. Die Lage schien allmählich aussichtslos. Die Autorin und Regisseurin des Stücks, Susan Cooper, erklärte später: Wir gingen von Plan A zu Plan B über und schließlich zu Plan Z. Aber wir wussten, dass es nicht klappen würde. Wir sahen uns den Zeitplan an und wussten, dass es für uns nicht machbar sein würde. Wir wussten aber auch, dass unsere größte Stärke sich unten im Saal befand. 3000 Jugendliche. Wir mussten zu ihnen in den Saal gehen und ihnen erklären, was vor sich ging. Wir mussten uns auf ihren Glauben stützen. Gerade einmal eine Stunde vor Einlass des Publikums knieten 3000 Jugendliche gemeinsam im Saal nieder und beteten. Sie beteten darum, dass diejenigen, die am Großbildschirm arbeiteten, inspiriert werden würden, wie er zu reparieren war. Sie baten den Vater im Himmel, alles auszugleichen, was sie infolge der knappen Zeit nicht selbst schaffen konnten. Jemand schrieb später darüber: Dieses Gebet werden die Jugendlichen niemals vergessen. Nicht, weil der Fußboden so hart war, sondern weil der Geist ihnen die Knochen weich machte. Ende des Zitats. Es dauerte nicht lang, bis einer der Techniker kam und Bescheid gab, dass das Problem gefunden und behoben sei. Er führte die Lösung auf Glück zurück. Aber all die anwesenden Jugendlichen wussten es besser. Als wir am Abend die Stadthalle betraten, wussten wir nichts von den Schwierigkeiten, die es gegeben hatte. Wir erfuhren davon erst später. Was wir sahen, war jedoch eine hervorragende, ausgefeilte Darbietung. Eine der besten, die ich je gesehen habe. Die Jugendlichen strahlten einen herrlichen, machtvollen Geist aus, den jeder spürte, der da war. Sie schienen genau zu wissen, wo sie hereinkommen, wo sie stehen und wie sie mit den anderen Darstellern zusammenwirken mussten. Als ich hörte, dass ihnen kaum Zeit zum Proben geblieben war und dass viele der Nummern nie von der gesamten Gruppe geprobt worden waren, staunte ich. Niemand hätte das bemerkt. Der Herr hatte tatsächlich das ausgeglichen, was fehlte. Ich komme nie aus dem Staunen darüber heraus, wie der Herr sein Reich auf jeder Ebene und in allen Einzelheiten in Bewegung setzen und lenken kann und dennoch die Zeit hat, Inspiration zum Wohle eines Einzelnen zu schicken oder für ein Kulturprogramm oder einen Großbildschirm. Tatsache ist, dass er es kann und dass er es tut. Davon habe ich ein Zeugnis. Meine Brüder und Schwestern, der Herr beeinflusst unser aller Leben. Er möchte uns segnen. Er möchte, dass wir uns um seine Hilfe bemühen, weil er uns führt und leitet und weil er unsere Gebete hört und erhört, finden wir hier und jetzt das Glück, das er für uns im Sinn hat. Mögen wir uns seiner Segnung in unserem Leben bewusst sein. Darum bete ich im Namen Jesu Christi, unseres Erretters. Amen.
Holy Father,
unser heiliger Vater, voller Dankbarkeit neigen wir unser Haupt vor dir, um dir zu danken für die aufbauenden Offenbarungen, die wir heute Morgen empfangen haben. Wir danken dir dafür, dass du dein Gezelt hinweggenommen hast, um uns dich zu offenbaren, durch die Propheten und Apostel. Wir danken dir für sie, die sie die Netze zurückgelassen haben, um deine Schafe zu finden. Wir danken dir, Vater im Himmel, für die Wiederherstellung des Evangeliums und für deinen Sohn und sein großes Opfer. Wir möchten auf den Opferaltar unser Herz legen und einen zerknirschten Geist, dass wir demütig sein können und dass wir einfach dazu bewegt werden, Gutes zu tun und deinem Rat zu folgen und dem Vorbild unseren Vorbildern zu folgen. Wir bitten dich, dass wir uns um diejenigen kümmern können, die leiden. Segne uns, dass wir ihnen helfen, weniger zu leiden. Führe uns und segne uns. Und darum beten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast.
Dies war eine Übertragung von der 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hatte Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.